Liebe Geschwister, liebe Freunde, ich freue mich sehr, heute Morgen hier sein zu dürfen. Das Generalthema lautet ja Prophetie 2000. Ich werde heute Morgen, an diesem Karfreitagmorgen, nicht über die Erfüllung der Prophetie ab der Zeit des Jahres 2000 sprechen, sondern vielmehr darüber, wie sich Prophetie vor 2000 Jahren erfüllt hat. Und so setze ich diesen Morgen unter den Untertitel »So entstand das Christentum, die Welt der Evangelien und der Apostelgeschichte völlig neu erlebt«. Wir wollen zurückkehren in die Vergangenheit und da werden wir die Ergebnisse der modernen Archäologie uns zu Hilfe nehmen. Wir werden uns aber auch stützen auf schriftliche Quellen, biblische und außerbiblische. Die wichtigsten Quellen sind natürlich die biblischen des Neuen Testaments. Denn das Neue Testament ist uns heute überliefert in etwa 5300 griechischen Handschriften. Und es gibt verschiedene Manuskripte, die kommen auf einige Jahre an die Originale heran. Wir haben also Möglichkeiten, Handschriften zu benutzen aus dem ersten Jahrhundert. So kommen wir also genau an die Ereignisse heran. Es ist gar nicht so, wie das Lessing einmal gesagt hat, dass uns ein garstiger Graben von den Ereignissen vor 2000 Jahren trennen würde. Vor 2000 Jahren wurde hier der Herr Jesus, der Messias, in Bethlehem geboren. Ein Blick auf die Hirtenfelder. Wir wollen diese Zeit miteinander genau unter die Lupe nehmen. Aber dazu gehen wir zunächst 400 Jahre weiter zurück. Um 400 vor Christus lebte nämlich der letzte Prophet des Alten Testaments, Malachi. Der Talmud sagt, ich habe es mehr als an einer Stelle gefunden, nach dem Tod der Propheten Haggai, Zacharia und Malachi wich der Heilige Geist von Israel. Um 400 vor Christus gab es einen ganz gewaltigen Einschnitt. Die gewohnte Folge der Schriftpropheten nahm da ein Ende. Aber der letzte Prophet Malachi hatte noch, wie die Propheten zuvor, von dem Kommen des verheißenen Erlösers, von dem Messias gesprochen. Hier in Malachi 3, Vers 1 lesen wir, siehe, ich sende meinen Boten, dass er den Weg bereite vor mir her. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr suchet. Und der Bote des Bundes, den ihr begehret. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Der Messias, der Bote des Bundes, wird hier angekündigt. Plötzlich, überraschend plötzlich, wird er zum Tempel nach Jerusalem kommen. Wie gesagt, die Schriftpropheten nahmen ein Ende um 400 vor Christus. Aber das spornte dafür umso mehr an, sich mit den Rollen des Alten Testaments im eingehenden Studium auseinanderzusetzen, die Schriften exakt zu kopieren und das Kommen des Erlösers zu erwarten. Eine spannende Zeit des Wartens. Die Aufregung wurde auch immer größer. Um 336 vor Christus brach ein 20-jähriger Junge aus Griechenland mit einer Armee von 10.000 Soldaten auf den Osten. Es war Alex. In der Schule habt ihr gelernt, Alexander der Große. Innerhalb von 13 Jahren zerschlug er das gesamte mesopersische Weltreich und eroberte sich ein neues Weltreich, bis nach Indien, über den Indus hinaus. Unglaublich, was da geschehen war. Und Alexander verbreitete dadurch die griechische Sprache in diesem ganzen Weltreich, von Europa bis nach Indien. Griechisch wurde von da an Weltsprache, also etwa so wie Englisch heute. Und wir sehen jetzt, das sind alles ganz entscheidende Vorbereitungen des Kommens des Erlösers. Vorbereitungen des Christentums, Vorbereitungen des Evangeliums. Etwas später, um 280 vor Christus, wurde in Ägypten, in Alexandria, das Alte Testament übersetzt auf Griechisch. Stellen Sie sich mal vor, zum ersten Mal wird das Alte Testament, die hebräische Bibel, in einer heidnischen Sprache zugänglich. Und zwar erst noch in der Weltsprache von damals. Diese Übersetzung soll aufgelegt worden sein in der berühmten Universitätsbibliothek damals in Alexandria. Die existiert nicht mehr und darum habe ich hier so symbolisch die heutige Universitätsbibliothek in Alexandria fotografiert. Die Bibel wird zugänglich für die Heidenwelt. Wir gehen weiter in der Entwicklung. Das Alexanderreich zerfiel in einem langen Prozess mehr und mehr. Aber von Westen her breitete sich ein neues Reich aus. Langsam, aber unaufhaltsam. Das Römische Reich. Um 30 vor Christus zerbrachen die letzten Reste des Alexanderreiches. Das neue Weltreich, das da stand, war das Römische. Übrigens um 63 vor Christus marschierte Pompeius mit seinen römischen Legionen in Jerusalem ein. So kam das Land Israel unter römische Herrschaft. Die Römer haben den ganzen Mittelmeerraum zu einer politischen Einheit zusammengefasst. Das hat dazu geführt, dass dieses riesige Gebiet von Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika zu einem Friedensgebiet wurde. Die Pax Romana, der römische Frieden, war ein fester Begriff. Durch all diese Gebiete konnte man reisen, ohne Angst haben zu müssen, man käme in Kriegsgebiete hinein. Wir werden sehen, eine wichtige Vorbereitung für die Ausbreitung des Evangeliums. Jetzt gehen wir noch zeitlich weiter. Um 19 vor Christus schlug der König Herodes vor, eigentlich schon ein bisschen vorher, der jüdische Tempel in Jerusalem könnte vollständig umgebaut werden. Und er, Herodes, sei bereit, aus seinen unermesslichen Reichtümern das Geld dafür zu spenden. Eben um 19 vor Christus begann man dann mit diesem massiven Umbau des Tempels in Jerusalem. Herodes war ein Edomiter, ein Nachkomme von Esau, und herrschte über das Volk Jakobs. Schrecklich. Er war auch verhasst von dem jüdischen Volk. Ein blutrünstiger Drache war er. Und so wollte er sich beliebt machen bei den Juden und darum dieses gewaltige Geldangebot. Das jüdische Volk trat darauf ein. Der Tempel wurde massiv erweitert. Im Norden wurde das Bezettertal künstlich aufgeschüttet. Aber auch im Westen und im Süden wurde erweitert, sodass schließlich eine Plattform von 144.000 Quadratmetern dastand. Man hätte alle alten Kathedralen von England hier unterbringen können und hätte noch Raum übrig gehabt. Das größte Heiligtum damals in der alten Welt. Und Sie sehen, der Tempel damals war herrlicher als zur Zeit von Salomo. Gerade für die Zeit des Messias war Jerusalem aufgestiegen zu ihrer größten Blüte und plötzlich sollte ja der Messias zum Tempel kommen. So sagte es doch der letzte Prophet. Und wirklich, vor 2000 Jahren ist der Herr Jesus Christus in Bethlehem geboren worden. Die Hirten waren die Ersten, die davon erfuhren, in der Umgebung von Bethlehem. Es erfüllte sich da, was wir prophezeit finden im 8. Jahrhundert vor Christus bei Micha 5,2. Und du, Bethlehem, Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Das Gesetz Mose verlangte, dass eine Frau nach der Entbindung nach Jerusalem reisen musste zum Tempel, um für sich Reinigungsopfer darzubringen. Das war auch der Grund, unter anderem, warum Maria und Josef etwas mehr als einen Monat nach der Geburt nach Jerusalem gegangen sind. Hier sehen wir den Tempelbezirk von Norden, von der Nordmauer aus. Und dieses zweite Tor hier, das ist das große Tor, ist das Frauentor. Da ging Maria hinein zum Altar und brachte ein Opfer dar, Tauben, das Opfer der Armen. So kam der Messias, etwas mehr als ein Monat alt, zum ersten Mal plötzlich zum Tempel. Wer hat das damals realisiert? Es waren einige, aber nicht viele. Nun, wir sehen in all dem, was wir bis jetzt betrachtet haben, die Realisierung, die Tatsache von Galater 4,4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz. Ja, die Zeit war wunderbar vorbereitet, in einem langen Prozess. Und der Messias, der Erlöser, ist genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Vor 2000 Jahren. Wir fassen zusammen. Als die Zeit erfüllt war, das sehen wir darin, dass ab 280 vor Christus das Alte Testament auf Griechisch in die Weltsprache der Heiden übersetzt worden ist. Und viele Griechen, viele Heiden begannen sich für die Bibel zu interessieren. Aber gleichzeitig kam in dieser Zeit ein Prozess auf. Es wurden Synagogen gebaut von Juden, die Handel trieben im ganzen Mittelmeerraum. Juden bauten Synagogen im ganzen Mittelmeerraum. Und dadurch konnten Heiden in die Gottesdienste kommen und lernten etwas über den einen wahren Gott. Wir haben auch gesehen, Griechisch ist damals zur Weltsprache aufgestiegen. Die Verständigung war einfach. Der Mittelmeerraum wurde durch die Römer zu einer politischen Einheit zusammengefasst. Man konnte schnell reisen, ohne Angst zu haben vor Krieg. Es gab schließlich ein Netz im Römischen Reich von 80.000 Kilometer Straßen, Heeresstraßen. Aber wir werden sehen, das konnte man auch brauchen für die Verbreitung des Evangeliums. Dazu kommt ein entwickelter Schifffahrtsverkehr im Römischen Reich. Auch das förderte die Verbreitung des Evangeliums. Und genau in dieser Zeit kam so als allgemeiner Trend unter den Heiden im Römischen Reich eine Enttäuschung auf über diese beschränkten griechisch-römischen Götter. Beschränkt und unmoralisch waren sie. Man hatte genug von solchen Göttern. Die Sehnsucht kam bei vielen auf, einem ewigen, unendlichen, heiligen Gott zu begegnen. Wir lesen aus der Weihnachtsgeschichte in Lukas 2. Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Wir fragen uns, wann war dieser Erlass von Kaiser Augustus? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gab nämlich eine Steuereintreibung unter Augustus 9,8 vor Christus. Oder 6,7 nach Christus und 13,14 nach Christus. Aber es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Am 5. Februar, 2 vor Christus, gab es ein Jubiläum, 25 Jahre Augustus. Er wurde ausgerufen zum Pater Patriae, zum Vater des Vaterlandes. Jeder im Römischen Reich musste damals einen Treueeid ablegen auf den Kaiser. Nun, wie kann man das nachweisen? Das muss in Listen erfasst werden, selbstverständlich. Interessant ist Folgendes: Lukas verwendet in seinem griechischen Evangelium für die Einschreibung nicht den Fachausdruck für Steuereinschreibung, sondern einen allgemeineren, der einfach bedeutet Eintragung in Listen. Es könnte also sehr gut sein, dass die Geburt Jesu damals im Jahr 2 vor Christus stattgefunden hat. Und das stimmt auch überein mit vielen Zeugnissen aus der Antike. Die Geburt Jesu um 2 vor Christus wird bezeugt durch Clemens von Alexandria. Er lebte 150 bis 215 nach Christus. Durch Julius Africanus, Tertullian, Hippolytus, Origenes, Eusebius, Hieronymus, Chrysostomos und so weiter. Die bezeugen alle dasselbe. 2 vor Christus. Nun, vielleicht erscheint das eigenartig, das kann doch nicht sein. Herodes war ja noch am Leben zur Zeit der Geburt Jesu. Und wenn Sie so in den Bibellexika nachlesen, Herodes ist doch 4 vor Christus gestorben. Ja, falls das stimmt. Dieses 4 vor Christus kommt nämlich daher. Ein Geschichtsschreiber aus dem 1. Jahrhundert, Josephus Flavius, schreibt: Vor dem Tod von Herodes gab es eine Mondfinsternis. Es gab im Jahr 4 vor Christus eine partielle, teilweise Mondfinsternis, aber im Jahr 1 vor Christus, im Januar, gab es eine vollständige. Also, es kommt in Frage, 4 vor Christus oder 1 vor Christus für den Tod von Herodes. Und es gibt sogar gute Argumente, dass die 1 vor Christus die Mondfinsternis besser hineinpasst. Nun, das ist interessant für uns, wenn wir noch Folgendes betrachten. In der Geschichte gibt es kein Jahr Null. Das ist komisch, aber es ist einfach so. Sie sehen hier auf der Grafik, von 1 vor Christus bis 1 nach Christus ist nur ein Jahr. In der Astronomie, da braucht man natürlich ein Jahr Null. Und darum sagt man geschichtlich 2 vor Christus, das ist astronomisch 1 vor Christus. Jetzt schauen Sie mal, wenn der Herr Jesus also 2 vor Christus geboren worden ist, sagen wir mal in der zweiten Jahreshälfte, so ganz grob, dann ist es also unmittelbar vor dem astronomischen Null. Das würde also bedeuten, dass unsere Zeitrechnung gar nicht so falsch ist. Dann wären wir nämlich tatsächlich im Jahr 2000. Gerechnet ab der Geburt Jesu wären wir heute immer noch im Jahr 2000, ja? Und darum ist unser Titel sehr gut gefasst als Generalthema Prophetie 2000. Wir werden das aber noch ein bisschen mehr vertiefen im Laufe dieses Vortrags. Jetzt gehen wir nach Bethlehem, dem Geburtsort des Erlösers. Wo wurde der Herr Jesus geboren? Ja, die meisten Leute, wenn sie nach Bethlehem gehen, besuchen die Geburtskirche dort. Aber im Allgemeinen denken bibeltreue Christen, das ist sicher nicht der richtige Ort, denn das zieht uns wirklich nicht an. Aber es gibt gute Argumente, dass es genau der richtige Ort ist. Und zwar deshalb: Die messianischen Juden anfangs des 2. Jahrhunderts wussten, hier in einer Höhle, einer Hirtenhöhle, fand die Geburt Jesu statt. Und damals im Jahr 135 nach Christus, als Kaiser Hadrian den zweiten jüdischen Aufstand brutal und blutig niederschlug, es kamen dabei mehr als 1 Million Juden ums Leben, da wollte er die Juden schockieren und plagen, wo er nur konnte. So hat er, um die messianischen Juden zu schocken, hier an dem Ort der Geburtshöhle einen Adonis-Götzentempel hingemacht. Aber das hat die Tradition erhalten. Und als die Kaisermutter Helena im 4. Jahrhundert hierher gekommen war, um die Geburtskirche zu bauen, hat sie sie genau an den Ort des Adonis-Tempels hingebaut. Und so ist diese Tradition des richtigen Ortes erhalten geblieben. Ganz in der Nähe von Bethlehem finden wir das Herodion. Das ist nicht ein Vulkan hier, obwohl es so aussieht. Das war ein Palast von Herodes, dem Kindermörder von Bethlehem. Ursprünglich war dieser Hügel so ein kleiner Hügel wie all die anderen da in der judäischen Wüste. Aber durch Sklavenarbeit hat Herodes das so aufschütten lassen zu einem Vulkankegel und da hat er einen Sicherheitspalast hineingebaut. Er hatte viele Paläste, denn er war dauernd in Angst, man könnte ihm seinen Thron streitig machen. Und wir sehen, das ist ja genau die Situation gewesen. Herodes war so erschreckt, als er von den Weisen aus dem Morgenland erfuhr, dass der König der Juden geboren worden sei. Und darum hat er diesen Kindermord, diesen scheußlichen Massenmord angezettelt. Das gehörte ganz genau in seine Art zu leben, dauernd in Angst zu sein. Hier sind wir am Südende des Toten Meeres. Da erhebt sich der Massa der Felsen aus der Tiefebene empor. Ein praktisch uneinnehmbarer Felsen. Da hat Herodes auch noch einen Sicherheitspalast hingepflanzt. Eben niemand sollte ihm das Königtum streitig machen. Hier Massa dabei Neid. Anlässlich der Filmaufnahmen für den Untergang von Masada. Hier an dieser Stelle war der Palast von Herodes. So wie ein Geierhorst, ja, oder ein Adlerhorst. Man kann das immer noch besuchen, man sieht sogar noch Malereien aus der Zeit von damals. Man kann auch das Badzimmer besuchen von Herodes. Und denken Sie, ich war noch nie im Badzimmer von Kohl oder von Clinton. Aber ich war im Badzimmer von König Herodes. Das zeigt uns wieder, wie die biblische Zeit uns so nahe sein kann. Diese 2000 Jahre können uns näher sein als Zeitgeschichte. Nichts von einem garstigen Graben, wie das Lessing bezeichnete. Die Eltern, Maria und Josef, mussten fliehen nach Ägypten. Und nach dem Tod von Herodes konnten sie aus Ägypten zurückkehren. Da erfüllte sich Hosea 11, wo Gott sagt, ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Josef wollte sich in Judäa ansiedeln, wahrscheinlich in Bethlehem. Er dachte, das sei doch der gute Ort für den Messias, um aufzuwachsen. Aber dann erfuhr er, dass Herodes in einem Wutanfall kurz vor seinem Tod nochmals das Testament geändert hatte. Und da hat er einen seiner scheußlichsten Söhne eingesetzt als Nachfolger. So ähnlich blutrünstig wie der Vater, da hat sich Josef gesagt, nein, ich muss weg. Er ist in den Norden nach Galiläa gegangen, wieder in seine alte Heimatstadt Nazareth zurück. Und so wuchs der Herr Jesus hier in Nazareth auf. Man könnte denken, schade, warum nicht in Bethlehem? Aber die Propheten haben es vorausgesagt. Zum Beispiel Sacharja 3, Vers 8. Siehe, ich will meinen Knecht Spross genannt kommen lassen. Nazareth heißt auf Deutsch Sprosslingen. Denn es kommt von einer Wortwurzel Näzer, was im Hebräischen bedeutet Spross oder Zweig. Weil der Herr Jesus da aufgewachsen war, nannte man ihn nicht Jesus der Bethlehemiter, sondern Jesus von Nazareth oder der Nazaräer oder der Nazarener. Alles dasselbe. Der Spross. So hat sich die Prophetie erfüllt. Und Gott hat den Wutanfall eines bösen Menschen benutzt, um seine Pläne zu erfüllen. Der Herr Jesus hat den Beruf eines Zimmermanns gelernt. Er hat viel gearbeitet mit Holz und mit Nägeln. Und dann lesen wir Lukas 3, Vers 1. Aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Landpfleger von Judäa war Und Lukas berichtet uns, wie der Vorläufer, den Malachi ja schon angekündigt hatte, Malachi 3,1. Johannes der Täufer auftrat als Prediger und die Buße, die Taufe der Buße anwandte, auf alle, die umkehren wollten. Tiberius war Kaiser nach Augustus. Augustus starb 14 nach Christus. Das 15. Jahr ist also 14 plus 15, das bringt uns auf das Jahr 29 nach Christus. Das ist für unsere Berechnungsbemühungen interessant, wie wir gleich sehen werden. Ich habe kein Foto gefunden von Kaiser Tiberius. Dafür sehen wir sein Bild hier schön auf einem Denar. Sie sehen, wie die Zeit uns so nahe ist. Wir wissen sogar, wie der ungefähr ausgesehen hat, was der für eine Nase gehabt hat. Johannes taufte und predigte in der Wüste Judäa, zunächst am Jordan, ganz in der Nähe von Qumran. Hier sind wir an dieser Stelle. Und die Menschen, die umkehren wollten, sich bereit machen wollten für das Kommen des Messias, sie haben hier ihre Sünden bekannt. Und dann kam Jesus von Nazareth und ließ sich auch hier taufen. Er machte sich eins mit dieser Taufe, mit all denen, die auf ihn warteten. Und da lesen wir Lukas 3,23. Und er selbst, Jesus, begann ungefähr 30 Jahre alt zu werden und war, wie man meinte, ein Sohn des Josef, des Eli und so weiter. Begann 30 Jahre alt zu werden. Er war es also noch nicht ganz. Jetzt können wir wieder rechnen. Es gibt sogar eine antike Überlieferung, die sagt, dass Jesus damals bei der Taufe des Johannes 29 Jahre und 10 Monate alt war. Jedenfalls nicht ganz 30 Jahre. Und jetzt können wir unsere Rechnung vervollständigen. 29 minus 30 gibt minus 2. Ja, das ist eine komische Rechnung, ja? Das ist eben geschichtlich. Die Historiker, die rechnen so, ja? Ohne Jahr Null. Da haben wir wieder eine Bestätigung. Ja, tatsächlich, wenn wir 29 Jahre und 10 Monate rechnen, dann kommen wir übrigens auf etwa auf Herbst 2 vor Christus. Also vom Herbst an bis jetzt rechnen wir das Jahr 2000. Nach der Taufe zog der Herr Jesus um von Nazareth nach Kapernaum, hier in diese idyllische Gegend am See Genezareth. Da begann er öffentlich zu predigen, das Evangelium zu verkündigen. Ein Luftbild von den Ausgrabungen in Kapernaum, mit der Synagoge dort. Kapernaum bedeutet Dorf des Trösters. Das passt gut, denn der Herr Jesus hat wesentlich eine Botschaft des Trostes verkündigt. Für all die, die mit ihrem Leben vor Gott aufräumen wollten, ernst machen wollten. Hier sehen wir die Fundamente der Synagoge in Kapernaum. Diese Synagoge stammt nämlich da aus der Zeit 2. bis 4. Jahrhundert nach Christus. Das ist leider nicht die Synagoge, wo der Herr Jesus gepredigt hat, nach den Evangelien. Aber sehen Sie die Fundamente hier aus Basalt? Das sind die Fundamente der früheren Synagoge aus dem 1. Jahrhundert. Da hat der Herr Jesus gepredigt. Hier sehen wir nochmals die Grabungen unter dem Boden der späteren Synagoge. Da hat der Herr Jesus nach den Evangelien in Kapernaum seine Botschaft weitergegeben. Manche seiner Jünger waren ja Fischer. Und so ist es interessant, dass vor einigen Jahren ein Boot aus dem Boden des Sees Genezareth ausgegraben wurde. Ein Fischerboot aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Das gibt uns so einen konkreten Eindruck, wie das war, wenn der Herr Jesus mit seinen Jüngern oft auf dem See Genezareth herumfuhr. Einmal war er mit ihnen drin und schlief und es gab einen Sturm. Einmal waren sie selber drin, ohne ihn. Es gab einen Sturm, aber dann kam er zu ihnen und rettete sie aus der Not. Diese Geschichten zeigen, was kommen sollte. Die folgenden 2000 Jahre sollten nämlich so sein. Die Jünger, die Nachfolger des Herrn Jesus, gehen durch eine Welt voll Stürme. Aber sie wissen, unser Herr ist bei uns im Boot. Aber es kommt uns dann manchmal so vor, als würde er schlafen und greife nicht ein. Aber er ist wirklich da. Und er ist dann auch aufgewacht und hat eingegriffen. Das dürfen wir immer wieder neu erleben. Der Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Aber es ist auch eigentlich so, dass wir in dieser Zeit ganz allein im Boot sind. Und der Herr Jesus ist auf dem Berg und betet. Und wir gehen durch den Sturm. Ja, er, der Sohn des Menschen, ist nicht auf der Erde. Als Mensch ist er im Himmel zu Rechten Gottes und betet für uns. Aber wir wissen, der Tag kommt, wo er plötzlich erscheinen wird, um uns aus den Stürmen des Lebens zu entrücken. Der Herr Jesus ist viel herumgereist mit seinen Jüngern. Ich möchte auf eine Episode speziell eingehen. Er kam in den Norden nach Caesarea Philippi, eine herrliche Gegend, so wie die Schweiz. Und da hat der Herr Jesus eine Meinungsumfrage gemacht unter seinen Jüngern. Er hat gesagt, was sagen die Menschen, wer ich bin? Und da haben sie verschiedene Meinungen im Volk so bekannt gemacht. Wer sagt ihr, dass ich bin? Und Simon Petrus sagt, du bist der Christus, der Messias heißt das. Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann hat der Herr Jesus geantwortet, aber auch ich sage dir, dass du bist Petrus. Griechisch Petros heißt ein Stein. Und auf diesen Felsen, griechisch Petra, auf diese Petra werde ich meine Kirche bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Hier spricht Jesus Christus zum ersten Mal in der Bibel über die Kirche, über die Gemeinde, über die Ekklesia, die Herausgerufene. Das ist alles dasselbe. Es ist ganz gleich, wie man es übersetzt, man muss nur das Richtige meinen damit. Das Alte Testament sagt schon, dass Gott allein ein Fels ist. Dieser Fels ist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Auf diesem Fundament wird Jesus Christus die Kirche bauen und Petrus ist ein Stein, zusammen mit allen anderen gläubigen Nachfolgern. Aber hier sehen wir diese Zusage, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Interessant ist, dass der Herr Jesus diese Frage gestellt hat in Caesarea Philippi. Da gab es nämlich einen Kaisertempel. Und der Kaiser wurde ja als Gott, als Sohn Gottes verehrt. Und da hat der Herr Jesus gesagt, wer sagt ihr, dass ich bin? Und Petrus sagt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes und nicht der da von Rom. Du bist der Herrscher, der Messias. Nun sehen wir, in Caesarea Philippi gibt es ein großes Felsmassiv. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und unter diesem Felsen kommt eine der Jordanquellen hervor, die Banyasquelle. Wasser aus dem Felsen, das kennen wir doch schon aus dem Alten Testament, das beginnt schon nach dem Auszug aus Ägypten. Wasser aus dem Felsen, das ist die Erfrischung durch den Heiligen Geist, was nur der Messias Jesus geben kann. Jetzt sehen wir aber hier, unten am Fuß dieses Felsmassivs gibt es eine Götterhöhle. Verschiedene Götter wurden hier von den Heiden verehrt. Wir sehen da auch ihre Nischen. Die Figuren sind verschwunden. Aber wir sehen die Illustration und des Hades Pforten. Also die Mächte der Finsternis werden die Kirche nicht überwältigen. Wir feiern heute Prophetie 2000 und können zurückschauen. Die Kirche, die Gemeinde Jesu wurde massiv verfolgt. Hunderttausende sind ermordet worden. Aber sie konnte nicht untergehen. Das Wort des Erlösers vor 2000 Jahren ist wahr geblieben bis heute. Der Herr Jesus hat später wieder über die Gemeinde gesprochen, Matthäus 18, 20. Er hat gesagt, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Das ist das zweite und letzte Mal, dass der Herr ausdrücklich über die Ekklesia spricht in den Evangelien. Kapitel 16 von Matthäus, da haben wir die weltweite Gemeinde gesehen. Und jetzt hier 18, da geht es um den örtlichen Ausdruck der Gemeinde. Das ist so einfach. Zwei oder drei versammelt in seinem Namen. Da haben die Jünger gestaunt. Die Rabbis haben doch immer gesagt, es braucht mindestens 10 Männer, um eine Synagoge zu gründen an einem Ort. Sie haben das abgeleitet unter anderem aus 1. Mose, das Gericht über Sodom. Abraham sagt zu Gott, wenn es 50 Gerechte hat in dieser Stadt, dann verschone sie. Ja. Wenn es 45 hat, ja, 40. Und er geht immer weiter hinunter bis auf 10. Und der Herr sagt, ja, wenn es 10 Gerechte hat, werde ich Sodom verschonen. Und er geht weg. Und so haben die Rabbis abgeleitet. Ein glaubwürdiges Zeugnis in einer Stadt braucht ein Minimum von 10 Gerechten. Aber der Herr Jesus sagt, bei der Gemeinde ist es noch einfacher. 2 oder 3. Versammelt wörtlich zu meinem Namen hin. Er muss der alleinige Mittelpunkt und Anziehungspunkt sein. Dann können wir mit seiner Gegenwart rechnen. Mit der göttlichen Schechina. 3 Jahre ist der Herr Jesus umhergereist im ganzen Land und auch darüber hinaus. Und dann ging er zu seinem letzten Weg nach Jerusalem. Aus den Evangelien wissen wir, er ging zunächst nach Jericho, die tiefste Stadt der Welt, 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Da hat er noch Blinde geheilt und dann ging er hinauf. Und was Sie hier sehen auf dem Bild, das ist die Römerstraße, die von Jericho nach Jerusalem hinaufführte. Da ging der Herr Jesus durch. Das ist so ergreifend. Wir können so konkret den letzten Gang Jesu nach Jerusalem hinauf verfolgen. Wenn ich dieses Bild so sehe, dann denke ich, für mich gingst du nach Golgatha. Und er hat an mich gedacht, er hat an dich gedacht damals. Und er wusste, ich gehe hinauf nach Jerusalem, um das Werk der Erlösung zu vollbringen. Er zog am Palmsonntag triumphierend ein in Jerusalem, gefeiert als Messiaskönig. Aber 5 Tage später war er hier in der königlichen Säulenhalle im Tempel. Hier sehen wir den Hohen Rat versammelt unter dem Vorsitz des Hohen Priesters Kaiaphas. Der Herr Jesus davor. Und der Hohe Priester hat ihn zum Tod verurteilt. Der Hohe Priester verurteilte das wahre Opfer zum Tod im Tempel, in der königlichen Säulenhalle. Das ist ergreifend. Und dieses Luftbild des Tempelplatzes ist ergreifend, denn hier auf der Südlänge des Tempelplatzes, da wo die El-Aqsa-Moschee ist heute, da war die königliche Säulenhalle. Und der Sanhedrin, der oberste Gerichtshof, ab dem Jahr 30 versammelte sich hier in dieser Ecke gegen Osten. Da stand mein Herr und wurde zum Tod verurteilt. Wegen mir, wegen dir. So konkret, Prophetie 2000. Prophetie vor 2000 Jahren hat sich so erfüllt. Vor ein paar Jahren hat man in Jerusalem eine große Grabkammer entdeckt mit solchen Ossuarien, also so Knochenbehälter, eine Art Sarg darin. Unter diesen Ossuarien war dieser wunderbare verzierte Sarg. Man merkte sofort, das muss ein ganz berühmter Mann sein. Und zwar war es ein Grab aus dem 1. Jahrhundert. Und da steht sogar noch etwas gekritzelt auf der Seite. Vielleicht können Sie es lesen. Jehosef Bar Kaffa. Josef, Sohn oder Mitglied der Kaffa oder Kajafas-Familie. Ja, Josephus Flavius, dieser jüdische Geschichtsschreiber aus dem ersten Jahrhundert, der schrieb ja, dass der Hohepriester Kajafas zum Vornamen Josef hieß. Haben wir sein Ossuarium gefunden. Und es waren mehrere Knochen von mehreren Menschen drin, Frauen, und ein Männerskelett von einem etwa 60-jährigen Mann. Und das muss offensichtlich das Skelett von Kajafas sein. Was macht das dort drin? Es wartet auf die Auferstehung. Auf welche Auferstehung? Wer den Erlöser verwirft, kann nur mit der Auferstehung zum ewigen Gericht rechnen. Da könnt ihr seinen kalten Rücken runterfahren. Sein Skelett haben wir, aber der Herr Jesus, er ist gestorben und wir wissen, er ist am dritten Tag auferstanden. Seinen Leib können wir nirgends mehr finden. Hier auf Erden. Hier eine Umschrift, dieses Gekritzel. Josef, Sohn oder Mitglied der Kajafas-Familie. Erst vor ein paar Jahren entdeckt. Nun, der Herr Jesus wurde hier in der königlichen Säulenhalle zum Tod verurteilt. Dann wurde er abgeführt zu Pilatus. Sein Prätorium war hier, wo heute das Jaffa-Tor ist. Diese drei Türme, ihre Überreste sind heute noch da und zeugen von dem Ort der Verurteilung. Pilatus war nicht, wie man oft meint, in der Burg Antonia. Da waren nur die Legionäre. Aber sein Sitz war hier. Und nachher wurde der Herr Jesus hier durch das Gartentor hinausgeführt, in einen ausgedienten Steinbruch Golgatha. Da haben die Römer gekreuzigt. Später, in den Jahren nach der Kreuzigung, hat man noch einen weiteren Mauerring gezogen. Und da kam Golgatha in den Stadtbereich von Jerusalem hinein. Darum ist auch heute Golgatha nicht außerhalb, sondern innerhalb der Altstadt. Hier sehen wir in einem jüdischen Modell von Jerusalem Golgatha dargestellt. Dieser ausgediente Steinbruch außerhalb des Gartentores. Da gab es noch einen 12 Meter hohen Felsen, der zu weich war, um als Baumaterial verwendet zu werden. Und so hat man den stehen lassen. Und darauf haben die Römer gekreuzigt an einer belebten Straße, um damit eben ein Schauspiel zu liefern. Da denke ich an den Vers aus Psalm 118. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Der Herr Jesus ist auf einem verworfenen Baustein gestorben und hat damit die Grundlage gelegt für die Gemeinde. Er ist der Eckstein der Gemeinde. Im Psalm 22, 1000 vor Christus, hat David die Leiden des Messias am Kreuz vorausgesagt. In dem rabbinischen Kommentar Besikta Rabbati wird Psalm 22 auf den Messias gedeutet. Und es wird gesagt, dass der Messias das leidet für die Nachkommen Abrahams. Wie Wasser bin ich hingeschüttet. Und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Bei der Kreuzigung werden unter dem Eigengewicht des Gekreuzigten die Gelenke auseinandergerenkt. Meine Kraft ist vertrocknet wie ein Scherben und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Aus medizinischen Gründen entsteht bei der Kreuzigung ein unvorstellbarer Durst und dann noch unter der orientalischen Sonne. Und in den Staub des Todes legst du mich. Eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Sie schauen und sehen mich an. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das Los. Jeder Punkt aus Psalm 22 hat sich erfüllt. Und das rabbinische Buch Besigter Rabbati erklärt, das tat er für die Nachkommen Abrahams. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, dass jeder Gläubige ein Sohn, eine Tochter Abrahams ist. Ja, leider ist es so. Der richtige Ort von Golgatha ist da, wo die Grabeskirche ist. Das ist ein Schock, und das noch an Karfreitag, dass ich das erzähle. Aber schauen Sie, das überrascht uns ja doch nicht. Kaiser Hadrian hat die Geburtshöhle in Bethlehem entweiht durch einen Götzentempel. Er hat das gleiche getan mit dem Allerheiligsten auf dem Tempelberg. Da hat er einen Jupitertempel hingemacht. In Bethesda, Johannes 5, dem Ort der Heilung, da hat er einen Tempel für den Gott Esculap bauen lassen, dem Gott der Medizin. Und auf Golgatha hat er auch einen Götzentempel bauen lassen. Und wundert es, wenn dann später im 4. Jahrhundert die Kaisermutter Helena nochmals einen Götzentempel bauen ließ? Ein christlicher Götzentempel. Irgendwie hat der Feind ein Interesse, heilsgeschichtlich wichtige Orte zu entweihen, zu einer Gräuelstätte zu machen. Vor einigen Jahren, als man im jüdischen Quartier ausgraben konnte, hat man effektiv das Gartentor gefunden. Ganz in der Nähe von Golgatha. Aber wir müssen da jetzt einige Meter, da 5-6 Meter hinuntergehen über den Schutt von 2000 Jahren. Und dann werde ich das gleich zeigen, das Gartentor. Hier noch sehen wir einen Ausschnitt von diesem Felsen innerhalb des Steinbruches, wo gekreuzigt wurde. Und vor ein paar Jahren wurden hier Umbauarbeiten gemacht und man hat im Felsen drin einen Steinring gefunden, einen typischen Ring, wie die Römer ihn benutzten, um Kreuze zu befestigen. Ich sage nicht, das ist der Kreuzesring Christi. Ich sage nur, das ist eine Bestätigung, dass die Römer hier gekreuzigt haben. Und da sehen wir etwas noch von diesem Steinbruch von damals. Und ganz in der Nähe gibt es Gräber aus dem 1. Jahrhundert. Das Grab im Gartengrab beim Damaskustor, das ist ein Grab vom Typus Eisenzeit. Es stammt also etwa aus dem 7. Jahrhundert vor Christus, aus der Zeit der Könige. Das hier ist ein solches Grab aus dem 1. Jahrhundert, aus dem Felsen geschlagen. Und die Evangelien sagen uns, der Herr Jesus bekam das Grab von Josef von Arimathea. Ganz in der Nähe, wo er gekreuzigt worden war. Ich sage nicht, das ist das Grab Christi, aber es ist eines dieser Gräber dort bei Golgatha. Und ich habe das so symbolisch fotografiert, es ist leer. Der Herr Jesus ist am dritten Tag auferstanden. Und er ist über 500 Augenzeugen erschienen. Und dann, schließlich nach 40 Tagen, ist er mit den Jüngern hier auf diesen Berg östlich vom Tempelberg Zion hingegangen. Und da hat der Herr Jesus das Mandat, den Auftrag für die Weltmission gegeben. Ein 4-Punkte-Programm. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ein 4-Punkte-Programm. Was ist geschehen? Das Evangelium ist in den letzten 2000 Jahren gekommen bis zu den Enden der Erde. Es gibt Bibelübersetzungen in über 2100 Sprachen. Und es gibt Botschaften des Evangeliums auf Kassette in heute über 5000 Sprachen und Dialekten. Die frohe Botschaft ist in alle, zu allen Nationen in der Welt gekommen. Nicht zu allen Stämmen, aber zu allen Nationen. Das urchristliche Quartier war hier auf dem Südwesthügel von Jerusalem, einem Nachbarhügel des Tempelberges Zion. In nachbiblischer Zeit wurde dieser Berg Zion genannt. Also wenn Sie heute nach Jerusalem gehen und man sagt Ihnen, das ist der Berg Zion, dann wissen Sie, das ist der Berg Zion, aber nicht der biblische. Der Tempelberg ist in der Bibel der Zionsberg. Aber dieser Berg ist auch ganz wichtig, denn da befand sich das urchristliche Quartier in Jerusalem. Und da findet man diese Synagoge aus dem ersten Jahrhundert nach Christus. Sie sehen da den Toraschrein. Das ist eine Synagoge. Synagogen sind in der Welt ausgerichtet nach Jerusalem. In Jerusalem sind die Synagogen ausgerichtet nach dem Tempelberg, nach dem Allerheiligsten. Aber diese hier ist eigenartig. Sie ist ausgerichtet nach Golgatha. Beweis, das ist eine christliche Versammlungsstätte von den ersten messianischen Juden. Und wie waren sie versammelt? Für sie war es zentral, für mich gingst du nach Golgatha. Das war die Botschaft, die sie erfüllte. Das ist die Botschaft, die uns heute noch erfüllt. Dann kam 10 Tage nach der Auffahrt, nach der Himmelfahrt, Pfingsten. Petrus hat so eindrücklich gepredigt, ausgerechnet an diesem Tempelfest, wo am meisten Besucher aus dem Ausland kommen. Denn die Zeit um Pfingsten war in der Antike die idealste Zeit für Weltreisen. Darum kamen so viele von allen möglichen Nationen her. Juden aus Rom, Juden aus Irak und so weiter. Und der Heilige Geist kam über die Jünger und sie haben gesprochen in fremden Sprachen. Nebenbei gesagt, die haben also nicht gelallt. Die haben gesprochen und sogar in den richtigen Dialekten. Stellen Sie sich mal vor, wenn ein Ausländer Schweizerdeutsch spricht, mit dem Akzent wie wir, das ist gewaltig. Das gibt es fast nicht. Es gibt's. Aber wenn das passiert, das ist gewaltig. Die haben perfekt ausgesprochen, die haben die Sprachen beherrscht. Und dieses Zeichen bedeutete, die Botschaft Gottes geht jetzt nicht mehr nur in einer Sprache, Hebräisch, zu einem Volk, Israel, sondern Gott spricht viele Sprachen für alle Völker. Das wurde hier demonstriert. Die Menschen waren erschrocken, viele, die da gekommen waren. Gerade um 9 Uhr morgens, da wurde nämlich das Morgenbrandopfer geschlachtet, oben im Tempel, und da gingen die Tempeltüren auf. Immer um 9 Uhr, wenn das Opfer geschlachtet wurde, gingen die Türen auf. Der Herr Jesus ist übrigens auch um 9 Uhr gekreuzigt worden. Und dann hat er uns den Zugang zu Gott geöffnet. Da kamen sie und die wurden gerade abgefangen vom Pfingstereignis. Und Petrus predigt die frohe Botschaft von dem Tod und der Auferstehung Christi. 3000 haben sich bekehrt und ließen sich taufen. Da haben Kritiker gesagt, ja, wo haben die sich taufen lassen? In Jerusalem gibt es doch gar keinen Fluss und keinen See. Ja, hier sind wir gerade unterhalb der schönen Pforte, bei den Ausgrabungen auf dem Ofel. Da oben war die schöne Pforte. Da hat man 70 Ritualbäder ausgegraben. Denn Juden mussten sich zuerst reinigen, wenn sie zum Tempel gingen. Da konnte also ideal eine Massentaufe mit 3000 durchgeführt werden. Alles wunderbar eingerichtet. Also wir sehen, wichtig, bereuen der Sünde, Glaube an das Opfer des Herrn Jesus und dann als das Zeugnis der Taufe. Und von da aus ging das Evangelium weiter in die heidnische Welt. Und ich schließe mit diesem Bild, Athens by night, Athen in der Nacht. Das Evangelium kam auch hierher. Die Menschen waren in tiefstem Götzendienst drin. Aber der Apostel Paulus hat zum Beispiel auch da gefunden, noch einen Überrest, wo er anknüpfen konnte mit der frohen Botschaft. Und das ist so ein Beispiel, wie wir es auch heute nach 2000 Jahren noch tun dürfen. In einer dunklen Welt, die der Finsternis verfallen ist, dürfen wir die frohe Botschaft verkündigen von diesem einen, der gekommen ist vor 2000 Jahren. Von diesem einen, der hinaufging nach Golgatha für mich und dich. Im Bewusstsein ging er hinauf zu sterben für meine und für deine Schuld. Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus, es ist einfach wunderbar, dass wir sagen dürfen, für mich gingst du nach Golgatha. Damals vor 2000 Jahren hast du an jeden von uns gedacht. Und du bist im Bewusstsein hinaufgegangen, dass all die Schrecken des Gerichtes Gottes über dich kommen würden. Der Zorn des Allmächtigen hat dich in den Stunden der Finsternis getroffen. Herr Jesus, und du hast geschrien, Eli, Eli, lama sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Herr Jesus, für einen jeden von uns bist du von Gott verlassen worden. Wir möchten dich preisen, wir möchten dir die Ehre geben, die dir zukommt, Herr Jesus. Niemand ist mit dir zu vergleichen. Wir sind dir so dankbar für das, was du getan hast. Dankbar, dass wir 2000 Jahre später so zurückblicken dürfen und dass wir auf diesem Fundament, auf diesem Felsfundament von Golgatha stehen dürfen vor Gott. Gerechtfertigt aus Gnade, gerechtfertigt durch Glauben allein. Herrlichkeit und Ehre dir, Lamm Gottes. Amen.